Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir möchten heute über das Thema Verfahrensdokumentation sprechen, und zwar bezogen auf die Digitalisierung und Aufbewahrung von Belegen. Und wir tun das heute mal zu zweit und haben noch zwei Gäste zugeschaltet, die wir euch gleich noch ausführlicher vorstellen. Virtuell gegenüber sitzt mir hier im Studio noch meine Kollegin Franziska Bouillon. Hallo Franzi.
Hallo.
Mein Name ist Frank Hüsken. Die heutige Ausgabe der Steuerbar wird präsentiert von BMD Kanzleisoftware. 100% digital. BMD ist euer Partner, wenn es um Digitalisierung und ganzheitliche Software für Kanzlei und Mandant geht. Digital, einfach, genial. Okay, nun zum Thema und damit zu dir, Franzi. Hol uns bitte mal ab, worüber sprechen wir denn heute genau in der Folge?
Ja, sehr gerne. Also heute geht es, wie du schon gesagt hast, um die Musterverfahrensdokumentation zum ersetzenden Scannen. Kurz gesagt, um die Pflicht für Unternehmen, Belege aufzubewahren und auch ordnungsgemäß anschließend wieder zu vernichten, beziehungsweise eben darum, wie dieses Verfahren dokumentiert werden muss. Und insbesondere geht es dabei eben um digitale Belege. Da stellt sich jetzt die Frage, welche Vorschriften eben gelten, sodass auch die Beweiskraft gewahrt bleibt. Belege dürfen ja nicht einfach verändert werden. Wie wird das gewährleistet, damit am Ende alle Bücher stimmen und der Steuerberater die Belege auch korrekt vorliegen hat? Und damit sprechen wir eben heute mit unseren beiden Gästen.
Genau, wir haben heute zwei Gäste bei uns. Zum einen Frau Dr. Franziska Peters und Herrn Tobias Teutemacher. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Ja, Frau Dr. Peters war lange Zeit Rechtsanwältin und Steuerberaterin und ist seit 2012 Richterin am Finanzgericht in Münster und seit 2014 auch Pressesprecherin des Gerichts. Sie ist Dozentin bei verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrbeauftragte an der Uni Siegen. Außerdem ist sie Autorin zahlreicher Veröffentlichungen, insbesondere im steuerlichen Verfahrensrecht und Mitglied in der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft. Tobias ist Diplom-Finanzwirt und beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit den unterschiedlichen Formen der Kassenführung und den verschiedenen Formen der Manipulation bei elektronischen Aufzeichnungssystemen. Tobias schulte viele Jahre in der Finanzverwaltung und an der Bundesfinanzakademie das Risikomanagement bei Bargeschäften. Im Rahmen der Beratungen zum Gesetz zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen wurde er im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages als Sachverständiger gehört. Ja, meine erste Frage an euch. Was macht das Thema GOBD denn generell oder gerade jetzt so wichtig?
Ja, ich fange mal ganz kurz an, aus der Sicht der Finanzverwaltung das kurz zu erzählen. Die GOBD, das sind ja praktisch die Erklärungen, die Erläuterungen der gesetzlichen Vorschriften. Und die gesetzlichen Vorschriften sagen ja, es muss alles einzeln aufgezeichnet werden, digital einzeln aufgezeichnet werden. Das muss entsprechend, was digital aufgezeichnet wird, digital aufbewahrt werden, in der Regel 10 Jahre lang. Und die GOBD erläutern praktisch, wie jeder Unternehmer, jedes Unternehmen das in der Praxis umzusetzen hat.
Aus richterlicher Sicht muss man jetzt erstmal sagen, so ein bisschen Wasser in den Wein gießen und sagen, gar nicht. das ist jetzt natürlich überspitzt. Also die Gerichte prüfen keine Verwaltungsvorschriften. Ne? Das ist, wir prüfen das Gesetz. Aber natürlich sind gerade solche umfangreichen BMF-Schreiben wie die GOBD immer auch für uns ein wichtiger Indikator, wie die Finanzverwaltung bestimmte Vorgänge sieht und sind von daher natürlich etwas, was wir dann im Meinungsspektrum berücksichtigen, wenn wir uns mit Fragen, insbesondere auch zur digitalen Kassenführung auseinandersetzen. Das sieht man ja auch zum Beispiel an dieser BFH-Entscheidung zu den Kassenaufzeichnungen aus 2015. Na, da hat der BFH ja die GOBD auch in einem einzelnen Punkt bestätigt.
Ja, das ist ja, wenn ich da ganz kurz mal eingreife, das ist ja immer diese Diskussion zwischen Richtern und Finanzbeamten. Wir Finanzbeamte sind an diese BMF-Schreiben, also an die Verwaltungsanweisungen gehalten. Richter sind eben nicht an diese Verwaltungsanweisungen gehalten. Die sind ja unabhängig, für die gilt nur das Gesetz. Und diese Verwaltungsanweisungen regeln ja, wie bundesweit alle Finanzbeamten letztendlich das Gesetz, die gesetzlichen Vorschriften, und wir reden ja hier letztendlich um die wichtigen Aufzeichnungen und Aufbewahrungsvorschriften, entsprechend auszulegen sind.
Mhm. Die GOBD-Verwaltungsanweisungen des Ministeriums sind ja seit 2014 in Kraft, nun seit dem 31. Dezember, also genau genommen seit dem 01.01.2015. Und letztes Jahr im Januar sind dann ja vom Gesetzgeber noch einige Anpassungen vorgenommen worden. Was sind das im Einzelnen für Änderungen?
Ja, also ich muss dich da so ein bisschen korrigieren, Frank. Also die GOBD, viele sagen, die gibt es erst seit dem 01.01.2014. Diesen Begriff GOBD haben wir letztendlich seit 2014. Und die GOBD als solche gelten auch erst ab dem 01.01.2015. Aber das muss man historisch sehen. Ursprünglich hatten wir schon seit 1995 die Grundsätze ordnungsgemäßer Speicherbuchführung, die GOBS. Dann kamen noch die Anweisungen zum Datenzugriff, die GDPDU, hinzu. Und dann wurden praktisch aus zwei Vorschriften, aus den GOBS, aus den GDPDU, wurden dann die GOBD, weil man muss ja dem technischen Fortschritt ja auch Rechnung tragen. Und diese älteren Anweisungen, GOBS, GDPDU, entsprachen nicht mehr dem neuesten Stand. Und dann musste das 2014 praktisch erneuert werden. Und da hat man dann den neuen Namen GOBD entwickelt. Und dann kam ja jetzt im Jahre 2019 die neuen GOBD. Und da war es ja auch so, zwischen 2014 und 2019 gab es ja auch wieder technische Entwicklungen. Ganz wichtig ist ja, dass die Cloud-Speicherung oder überhaupt alles, was mit der Cloud zusammenhängt, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und aus diesem Grunde auch dann eine Anpassung der GOBD erfolgen musste.
Da sind wir ja jetzt schon mitten im Thema. Das ist ja jetzt schon einer von den Punkten, die eben angepasst werden mussten, wenn es um diese Cloud-Systeme geht. Welche Punkte sind das denn jetzt im Einzelnen noch? Vielleicht können wir das kurz nur anführen. Ich hatte mir auch sowas notiert wie zum Beispiel eben das mobile Scannen mit digitalen Endgeräten oder mit einem Smartphone eben zum Beispiel.
Genau, ja, richtig. Das betrifft das. Das ist, sagen wir mal, gerade was Unternehmer betrifft, die können sich das jetzt sehr einfach machen. Heutzutage, stell dir vor, Franzi, du bist Unternehmerin, du hast dein eigenes Unternehmen, du fährst mit deinem Betriebsfahrzeug, fährst zu tanken, hast den Tank belegt, früher hast du den dann irgendwann in der Tasche gesteckt und dann 3-4 Wochen später hast du das in der Buchführung dann abgegeben. Heute kannst du das sofort praktisch vor Ort fotografieren, praktisch einscannen und dann sofort weitergeben an die Buchhaltung. Das ist natürlich für viele eine echte Erleichterung. Und viele Unternehmen bieten ja auch digitale Schnittstellen in dem Sinne, dass die Unternehmer das alles praktisch schon per App, ja, vor Ort machen können, praktisch direkt der Buchführung weiterleiten können. Und das ist natürlich von Vorteil. Und da haben wir auch entsprechende Anpassungen vorgenommen, dass das jetzt auch zulässig ist.
Genau, und was muss da jetzt aber genau betrachtet werden? Also viele unserer Hörer wissen das jetzt wahrscheinlich, ist jetzt eher eine private Frage, vielleicht ganz kurz. Was ist denn jetzt so wichtig bei digitalen Belegen, dass man eben nicht mehr die Mappe hat, wo man alles reinlegt, sondern das eben abscannen kann?
Genau, in dem Moment, wo ich die Belege ordnungsgemäß eingescannt habe, ich eine aussagefähige Verfahrensdokumentation habe, wie ich ja solche Belege einscanne, wie ich auch entsprechend dann die weiterverarbeite in der Buchführung, dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich also eingescannt habe, den Originalbeleg eingescannt habe, eine aussagefähige Verfahrensdokumentation habe, dann kann ich den echten Beleg nachher wegwerfen. Das soll letztendlich, also wir sind auf dem Weg des beleglosen Buchens und Aufbewahrens letztendlich. Wir haben arbeiten dann nur noch mit digitalen Belegen.
Und es geht auch um sowas wie das Konvertieren solcher Unterlagen in das Format, was jetzt dem Unternehmen eigen ist, ne? Hatte ich noch
richtig
gelesen.
Ja, genau.
Also auch da ist so ein Punkt, der beachtet werden muss. Denkt man vielleicht im ersten Moment nicht dran, aber richtig, auch sowas muss dokumentiert werden.
Ja, genau. Das ist ja ja auch so ganz wesentlicher Bestandteil dieser GOBD. Das ist dieses Thema Verfahrensdokumentation. Diese Textziffer 11, die da letztendlich in den GOBD beschrieben wird, wie was alles eine Verfahrensdokumentation beinhalten muss, das ist von besonderer Bedeutung, weil darauf stützt sich letztendlich alles. Denn nur wenn ich beim ersetzenden Scannen ich eine aussagefähige Verfahrensdokumentation habe, die genau beschreibt, wie ich einscanne, mit welchem Gerät ich einscanne, wer einscannt und so weiter, ja, dann habe ich nachher eine vernünftige Dokumentation, die auch dafür sorgt, dass ich das dann auch steuerlich anerkannt bekomme.
Das soll ja im Endeffekt Erleichterungen mit sich bringen, ne, in der Unternehmenspraxis. Ich finde, das hört sich jetzt doch komplexer an, sage ich mal, als ich im ersten Moment dachte. Wie seht ihr oder wie sehen Sie das denn? Hat das Erleichterung mit sich gebracht? Ist ja jetzt schon eine Weile in Kraft.
Also aus der Praxis muss ich sagen, dass immer mehr Betriebe umschwenken auf digitale Buchführung, sprich Einscannen von Belegen, gerade in großen Unternehmen, in Konzernen. Da arbeitet man eigentlich fast nur noch mit Digitalisierung von Belegen und man hat da gar nicht mehr diese Wände von Ordner als Prüfer, die man dann prüfen muss. Gerade bei kleinen mittelständischen Unternehmen, diesen KMU-Betrieben, da haben wir es allerdings noch so, dass wir da auch noch viel mit Papier arbeitende Unternehmer haben, wo wir auch ganz wenig, sagen wir mal, dieses Thema Verfahrensdokumentation wiederfinden.
Mir ist also ein Punkt an der Stelle noch wichtig, das ist auch eher ein Punkt für kleinere und mittlere Unternehmen, aber das ist so ein bisschen meine Erfahrung, die ich so in den letzten Jahren mache, seit das Thema da an Fahrt aufnimmt. Die Betriebsprüfungen werden zunehmend formaler und es bestehen immer Aufgriffsrisiken oder Anlässe bei Medienbrüchen. Ja, also wenn man zum Beispiel gerade dieses einmal scannt, einmal in Papier, dahinter steht ja auch die Frage, muss ich immer alles elektronisch speichern, kann ich auch weiter in Papier ablegen? Aus meiner Sicht ist ein Medienbruch für sich genommen noch kein formeller Fehler. Das kann vielleicht die Prüfung ein bisschen erschweren, wenn das nicht alles in einem Format ist. Aber allein, dass ich mal wechsle oder dass ich das noch nicht alles so aus einem Guss habe, ist also das berechtigt noch nicht dazu, eine gesamte Buchführung zu verwerfen.
Ja. Das ist aber, also Verständnisfrage, das ist ja nicht vorgeschrieben, oder? Also wenn man den digitalen Weg wählt, muss man das ja nicht komplett digital machen. Oder wenn man den Papierweg wählt, muss man das ja auch nicht komplett auf Papier. Man kann schon mixen sozusagen.
Genau.
Ja, okay.
Genau. Also das ist jetzt nur ein Erfahrungswert, dass ich sehe, und das sind auch Fragen, die ich so aus Fortbildung mitnehme, immer wenn es da zu Medienbrüchen kommt, Teil digitalisiert, Teil in Papier oder der Klassiker ist ja eigentlich, ich habe ein System, das gar nicht dauerhaft speichern kann. Das ist nochmal eine andere Frage, aber dann würde ich sagen, dass das hindert für sich nicht die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Man hat natürlich ein Thema oder man kann ein Thema bekommen, aber am Ende ist das für sich genommen kein Fehler im Rechtssinne, der dazu führen könnte, die ganze Buchführung zu verwerfen.
Ich stelle mir die Frage, wie manipulationssicher das Ganze ist. Wenn ich einen Beleg habe, den ich dann theoretisch ja manipulieren und dann fotografieren und weiterleiten könnte, ist das nicht gefährlich oder gibt's da Erhebungen, wie hoch da der Anteil der Manipulationen ist?
Es ist ja grundsätzlich so, dass wir sollten vielleicht mal so von der gesetzlichen Linie rangehen an die ganze Sache. Wir haben ja letztendlich im Gesetz nicht vorgeschrieben, ob wir jetzt digital aufzeichnen oder ob wir in Papierform aufzeichnen oder die Buchführung führen. Wichtig ist aber, dass diese Buchführung, die uns dann, also den Betriebsprüfern in der Finanzverwaltung, vorgelegt wird, dass diese Buchführung auch progressiv und retrograd prüfbar ist. Das heißt, dass ich praktisch vom Beleg bis hin zur Steuererklärung jeden einzelnen Schritt nachvollziehen können kann. Das ist progressiv, beziehungsweise ich auch von der Steuererklärung zurück zum Beleg jeden Schritt nachvollziehen kann. Und das Wichtigste ist, ich brauche eigentlich, ja, das ist eigentlich ein Grundsatz, den kennt jeder Steuerberater, jeder Rechnungswesenschüler. Ich brauche für alles letztlich einen Beleg, also keine Buchung ohne Beleg. Und solange ich den Beleg ordnungsgemäß abgelegt habe, entweder in Papierform oder in digitaler Form und ich das nachvollziehen kann, habe ich auch keine Probleme. Die Schwierigkeit tritt nur dann auf, wenn ich eben mich an diese ja an diese gesetzlichen Vorschriften nicht halte und in Bezug auf diese Unveränderbarkeit, die ja gesetzlich gegeben sein muss, das ist ja heutzutage bei den Kassen haben wir schon eine technische Sicherheitseinrichtung. Man arbeitet dran, diese Unveränderbarkeit letztendlich zu gewährleisten. Das Problem ist, die kriminelle Energie der einzelnen Leute, die ist ja teilweise so hoch, da selbst als Prüfer und derjenige, der so wie ich da tagtäglich mit zu tun hat, ja, die also auf die tollsten Dinge. Also ich habe es schon mal, Frau Dr. Peters kennt das Beispiel. Da geht man in einen Weinladen rein oder einen Feinkostladen rein, möchte gerne für jemanden als Geschenk eine Flasche Champagner kaufen. Der packt das alles schön ein, gibt aber in seine Kasse nicht eine Flasche Champagner für 42,95, sondern gibt auch eine Banane für 3,93 Cent. Ja, also das ist eine Manipulation. Ja, wenn da jemand nicht, sagen wir, vor Fach ist oder sich gar keinen Beleg geben lässt, also, der merkt das ja gar nicht. Und das ist eben die Schwierigkeit, die wir in der Praxis haben. Klar, es ist vorgeschrieben, unveränderbar, aber viele Leute sind leider nicht so, die sind dann, genau, nicht so ehrlich und dann haben wir diese Probleme.
Mhm. Welche Eindrücke, Frau Dr. Peters, zur Umsetzung der neuen GOBD ergeben sich denn aus der Sicht des Gerichts? Gibt es da auch so spezielle Fehler, die oft vor Gericht landen? Wie sehen da die Strafen aus? Können Sie das mal so ein bisschen aus Ihrem Alltag erzählen?
Das ist eine super Frage, weil Sie gleich weil ich da gleich ein paar Dinge auf einmal entkräften kann. Vielleicht enttäusche ich Sie auch ein bisschen. Ich bin ja Finanzrichterin und wir sind eine reine Rechtsschutzinstanz. Das heißt, bei uns wird erstmal niemand bestraft. Also wir sind jetzt auch mal an die Hörer, Ihre Rechtsschutzinstanz gegen das Finanzamt. Wenn Sie da nicht zufrieden sind mit Ihrem Steuerbescheid, mit dem Verhalten der Betriebsprüfung, mit der Hinzuschätzung, dann kommen Sie zu uns. Über die Strafen entscheidet der Kollege beim ordentlichen Gericht. Das ist der erste Punkt. Wir bekommen, das hatte ich ja eingangs gesagt, ich sage mal in Anführungszeichen GOBD-Fälle, natürlich nicht mit der Frage speziell gerichtet auf eine bestimmte Textziffer der GOBD, aber ich sehe schon, dass die Fragen rund um die Digitalisierung an Bedeutung gewinnen. Und das geht immer, und da sieht man natürlich auch, dass man auf der einen Seite bei den Prüfern, da wo die Fälle ja ihren Ausgang nehmen, immer so ein Informationsgefälle hat, also das Bedürfnis, das eingesetzte Datenverarbeitungssystem erstmal zu verstehen und dann auch das Bemühen, diese Daten, also auf Revisionssicherheit und so weiter zu überprüfen. Das versuchen wir dann im gerichtlichen Verfahren auch. Also wenn da sich aus dem Betriebsprüfungsbericht Auffälligkeiten ergeben aus Sicht des Prüfers, versuchen wir das natürlich auch nachzuvollziehen. Und an Bedeutung gewinnen gerade diese Fälle der Überprüfbarkeit. Also die Frage, was brauche ich, um die richterliche Überzeugung zu gewinnen, dass diese Buchführung richtig ist, dass dieses erklärte Ergebnis richtig ist. Und da muss ich sagen, sind wir bei Gericht, was unsere so Informationsquellen betrifft, etwas großzügiger. Also wir versuchen uns dann von der reinen Datenverarbeitung zu lösen und weitere Umstände, Sachverhalte aus dem betrieblichen Geschehen einzubeziehen. Also wenn Sie jetzt mit dem Beispiel mit dem Scannen und da hat jemand nicht aufgeschrieben, wer scannt, das würde mich nicht stören, ne? Da würde ich fragen, wer scannt. Und das ist nur ein Beispiel. Also wir sind da einfach, dadurch, dass wir nicht gebunden sind an die GOBD in ihrer Reihenform, können wir da weiter schöpfen, was die Sachverhaltsermittlung betrifft.
Ja, das ist ja genau die Krux, die wir ja im Rahmen der Betriebsprüfung ja haben. Wir haben es ja in den Unternehmen nicht nur mit Kassen zu tun, sondern wir haben da komplexe Datenverarbeitungssysteme. Wir haben teilweise vorgelagerte Warenwirtschaftssysteme. Wir haben große Datenbanken, Datenbankmanagementsysteme mit einer Vielzahl von Datenbanktabellen, mit Prozeduren, die müssen A verstanden werden, dann muss man ja auch immer überlegen, die Daten, die wir zur Verfügung gestellt bekommen im Rahmen des Datenzugriffs durch die Steuerpflichtigen, das ist ja nur ein Auszug. Wenn der vielleicht 1 Milliarde Tabellendaten hat, dann kriegen wir davon vielleicht mal 100.000. Und da müssen wir dann prüfen, ob das ordnungsgemäß ist. Und da ist es ja eben auch, und deshalb ist ja auch diese Finanzverwaltung gerade in diesem Punkt Verfahrensdokumentation so hinterher, dass wir aussagefähige Verfahrensdokumentationen bekommen. Denn nur wenn wir so etwas haben, können wir auch verstehen. Und es ist ja so, der Steuerpflichtige muss letztendlich für alles klar die Verantwortung übernehmen. Aber der weiß ja selber ja auch nicht, was in diesen 100.000 Datensätzen ist, die wir bekommen.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Der eine oder andere weiß vielleicht so aus dem Schrifttum, dass ich jetzt kein Riesenfan der Verfahrensdokumentation bin. Aber eins muss man sagen, man muss dieses Informationsgefälle zwischen Finanzverwaltung und Unternehmen ausgleichen. Und ein anderer Punkt ist auch, dass dieser Filter, der oft gesetzt ist in diesen Infosystemen und über diese GDPDU-Schnittstelle oder GOBD-Schnittstelle, dass die oft nicht mit steuerlicher Brille programmiert ist. Ich habe neulich auf einer Fortbildung mal, da habe ich mich richtig erschrocken. Da waren am Ende, das war ein Unternehmen, das hat keine Quittung ausgestellt, zumindest waren im Vorsystem keine Quittung hinterlegt. Und dann ergab sich aber nach Anwendung dieser GOBD-Schnittstelle in den gefilterten Daten waren plötzlich Informationen zur Quittung. Ne? Und das kann weder der Steuerpflichtige wissen, noch die Finanzverwaltung. Aber diese Filter können dann dazu führen, dass im Rahmen der Weiterverarbeitung der Daten, Schnittstellenverprobung, SAP und so weiter, man nicht mehr zu richtigen Ergebnissen kommen kann. Das heißt, es ist einmal natürlich Aufgabe der Berater, das dafür zu sensibilisieren. Aber da kann tatsächlich eine Verfahrensdokumentation helfen, wenn man daraus eben mehr sehen kann, was ist das für ein System und wie sind die Schnittstellen programmiert.
Also ist es am Ende dann doch wieder so eine, kann es eine Unterstützung sein, ne? Auch wenn es eine zusätzliche Belastung vielleicht ist, aber am Ende ist es dann für den Einzelnen doch eine Unterstützung, um Dinge nachweisen zu können. Um das Ganze noch weiter zu verkomplizieren, haben wir ja vorher schon Cloud-Systeme angesprochen. Welche Schwierigkeiten ergeben sich denn daraus noch? Weil bei der Cloud ist es ja so, dass das dann eben extern sozusagen ja liegt. Die Datenspeicherung extern vorliegt. Was für Schwierigkeiten ergeben sich daraus oder Änderungen, Neuerungen?
Also bei den Cloud-Systemen muss man erstmal berücksichtigen, dass wir erstmal prüfen müssen, wo liegt die Cloud überhaupt. Die Schwierigkeit ist ja, man weiß ja nicht, die Leute sprechen immer von der Cloud und wichtig ist es, dass für uns erstmal die Cloud, also für die Finanzverwaltung, dass die Cloud im Inland belegen ist. Das heißt, der Server, der Rechner oder die Serverfarm, wo letztendlich die Daten drauf liegen, sollten im Inland sein, weil in dem Moment, wo die im Ausland sind, dann sind natürlich dort andere Rechtsvorschriften. Da müssen bestimmte Anträge beim Finanzamt eingereicht werden. Und wenn die dann vorliegen, dann ist das ordnungsgemäß. Das ist also das erste Problem. Wo steht letztendlich die Cloud? Und dann das nächste ist auch, wenn bei der Cloud, wie ist das mit der Unveränderbarkeit da? Werden die Daten da auch revisionssicher abgelegt? Kann da wirklich kein fremder Dritter drauf zugreifen und da etwas verändern? Und auch da brauchen wir wiederum, schönes Thema immer, Verfahrensdokumentation. Was steckt hinter der Cloud? Welche Daten werden dort abgelegt? Wie werden die entsprechend strukturiert? Und das, was wir dann letztendlich aus der Cloud an Daten zur Verfügung bekommen, ist auch wieder nur ein kleiner Teil von einer Riesenmenge an Daten. Und das ist auch wieder, auch das muss für uns nachvollziehbar sein. Und das ist die Schwierigkeit.
Okay. Verstehe, glaube ich zumindest, dass ich das einigermaßen verstanden habe. Ich gehe gerade im Kopf nochmal durch, über welche Punkte wir jetzt alles gesprochen haben. Das sind ja doch schon einige To-Dos, die da auf den Steuerpflichtigen zukommen. Wie kann denn jetzt da der Steuerberater unterstützen? Also was kann der Steuerberater tun, um seinen Mandanten zu unterstützen?
Ja, das muss jetzt eher Herr Teutemacher sagen, weil er strenger ist als ich.
Okay. Also Sie können ja anfangen und der Teutemacher ergänzt.
Also ich würde erstmal sagen, die Top-Tipp aus richterlicher Sicht ist, das ist ein Thema Beweisvorsorge. Ich will erstmal wissen, wie das funktioniert. Ich will wissen, wie Datenverarbeitungssysteme, die im Rahmen der steuerlichen Buchführung eingesetzt werden, wie die funktionieren, wie die programmiert sind, wie die im Einzelfall eingesetzt werden. Das ist zum Teil, kann das nur der Systemhersteller liefern, ne? Aber da spielt eben auch diese Erläuterung eine Rolle. Ne? Das ist das, was die GOBD Anwender und technische Systemdokumentation nennen. Nächster Tipp von mir wäre, sich wirklich darüber zu informieren und klar zu werden, wie die Schnittstellen dieser Systeme programmiert werden und im Zweifel in der Betriebsprüfung auch darauf zu dringen, dass neben diesem Z3-Zugriff oder vielleicht auch ein Z1-Zugriff gemacht wird und das System selbst geprüft wird durch den Prüfer, um sicherzustellen, dass da nichts verloren geht und auch die richtigen Daten da vorhanden sind. Und dann habe ich noch einen dritten Tipp, aber das ist ein Tipp für die Finanzverwaltung, den kann ich dann gleich
okay,
sagen.
Okay, bitte merken.
Ja, also bei der Finanzverwaltung ist es ja so, zunächst einmal ganz wichtig, dass ich digitale Grundaufzeichnungen habe, dann egal aus welchem Vorsystem, wir haben ja eine Vielzahl von Vorsystemen in der Praxis, wo ja teilweise die Steuerpflichtigen selber noch nicht wissen, dass sie da entsprechende Aufzeichnungen führen müssen. Das geht ja an, nicht nur von Kassen, das geht von der Lohnbuchhaltung, von der Anlagenbuchhaltung, von der Finanzbuchführung, von dem Warenwirtschaftssystem, in der Apotheke, in der Bäckerei. Also eine Vielzahl, alles was digital ist, muss auch digital aufzeichnen und müssen auch entsprechende digitale Daten für die Finanzverwaltung aufbewahrt werden. Das heißt also sicherstellen, dass die Daten auch gesichert werden über Backups, über Archive. Es gibt so viele Firmen, die da auch entsprechende revisionssichere Archive anwenden. Dann muss sichergestellt werden, und dafür können ja auch die Steuerberater gerade sorgen, dass gerade auch für die Mandanten für diesen ganzen digitalen Bereich entsprechende Unterlagen, Beschreibungen, Verfahrensdokumentationen vorliegen. Und oftmals ist es eine Hilfe, was Frau Dr. Peters gerade schon sagte, dass man im Rahmen der Betriebsprüfung auch, sagen wir mal, den Prüfer mal den Administrator der DV-Systeme oder den Aufsteller, den Kassenaufsteller so zu Hilfe holt, damit der den Prüfern erklärt, wie diese Systeme ablaufen. Denn das ist ja oftmals auch das Problem. Wenn ich nur Daten bekomme, weiß ich ja nicht, wie diese Daten zustande gekommen ist. Ich empfehle den Prüfern immer aus meiner Sicht, Leute, erstmal die Daten prüfen, die im Datenexport Z3 zur Verfügung gestellt werden, und dann gleichzeitig sich mit dem Steuerpflichtigen zusammen einmal an das System setzen und dann mal schauen, wie werden diese im Z1-Zugriff oder Z2-Zugriff, ja, diese Daten digital verarbeitet. Und wenn das gewährleistet ist im Rahmen der Prüfung, denke ich mal, dürfte es da von formeller Seite keine Schwierigkeiten geben. Okay.
Frau Peters, Sie hatten noch einen Tipp für die Finanzverwaltung?
Ja, und zwar auch aus eigener, jetzt schon mehrfacher Erfahrung. Bei uns kommen ja jetzt auch Verfahren an, wo Auffälligkeiten an den Daten festgestellt wurden, wo Verprobungen gemacht wurden. Und jetzt habe ich das schon zweimal erlebt, dass man dann die Daten anfordert, um diese Feststellungen zu überprüfen, und dann sind die Daten weg. Da ist nur so ein bisschen meine Botschaft, diese Beweisvorsorge, das ist keine Einbahnstraße. Da muss eben auch die Finanzverwaltung sicherstellen, trotz Prüferwechsel oder Arbeitsplatzwechsel, dass die Daten dort weiterhin vorhanden sind. Und das andere, was mir an der Stelle wichtig ist, geht vielleicht ein bisschen quer ab vom Thema, aber es hat zumindest noch was mit Daten zu tun. Es ist keine Einbahnstraße. Ne? Also die Frage, was am Ende mit diesen Daten passiert, Verprobungsergebnisse und so weiter. Wir fordern das als Gericht dann an. Ne? Klassisches Beispiel SRP-Berechnung, Ausbeutekalkulation oder ähnliches. Und dann ist das wichtig, dass der Steuerpflichtige das auch zur Verfügung hat, um das nachvollziehen zu können. Ein Kollege von Herrn Teutemacher spricht da immer von Datenkreislauf, und das das finde ich wichtig, dass man da eben im Austausch bleibt. Ne? Das ist ein ideales Bild von einer Betriebsprüfung oder von einem gerichtlichen Verfahren, dass man gemeinsam am Sachverhalt arbeitet. Aber daran ja, kann man ja arbeiten.
Ja, doch. Also da kann man stundenlang drüber diskutieren. Also wenn Sie gerade von der Richterin hören, dass dieser Datenkreislauf wichtig ist. Das ist ja oft auch immer ein Problem in der Praxis, dass man dann immer mehr Daten, man bekommt im Rahmen des Eingangsgesprächs mit dem Steuerberater, mit dem Steuerpflichtigen, bekommt man dann Daten zur Verfügung gestellt. Dann stellt man fest, oh, die Daten sind nicht vollständig oder da sind Auffälligkeiten dran. Da möchte man etwas näher mal nachfragen und da tun sich oftmals auch der Steuerpflichtige ist wohl gewillt, aber die Hersteller, die sind dann oft die Probleme oder die Problemkinder, sagen wir mal so, weil die dann nicht die Informationen, die eigentlich der Prüfer dringend braucht, um dann weiter prüfen zu können, weil bestimmte Auffälligkeiten aufgetreten sind, die der Steuerpflichtige nicht erklären kann, die vielleicht technischer Natur sind, und da tun die sich immer schwer mit. Und da wäre es natürlich auch schön, auch aus Sicht der Finanzverwaltung, wenn da eine Zusammenarbeit doch herrschen würde, wo eben alle an einem Strang ziehen, um den Sachverhalt zu lösen. Und da sind teilweise auch die Hersteller von diesen ganzen DV-Systemen, der Softwareunternehmen insbesondere, sind da doch gefragt, auch mitzuwirken.
Ja, aber da sieht man es wieder, bei fast jedem Thema ist es am Ende so, Kommunikation ist dann der Schlüssel zum Erfolg. Ja,
genau.
Seite sich mit einbringt und an einem Strang zieht, wie du es gerade gesagt hast, Tobias.
Genau. Ja. Also wir sind keine Bösewichte, wir wollen nichts. Auch, sagen wir mal, ich als Steuerfahnder bin natürlich nicht so gerne sehen, aber trotzdem.
Finanzrichter sind sowieso die Guten, ne? Haben wir ja jetzt erklärt. Wir sind
Hab ich verstanden.
Haben wir alle verstanden.
Richtig, genau.
Ja, Herrn Stelz-Teutemacher kann man vor beiden Gerichten begegnen.
Wir haben das jetzt verstanden. Das ist ja auch mal eine Frage, wo man gerade steht. Ja, haben wir noch was?
Inhaltlich, ja,
also,
genau, wenn die Gäste noch was haben, gerne. Ansonsten hätte ich noch einen Hinweis. Dann möchte ich eigentlich nur kurz noch auf einen Titel hinweisen von uns, nämlich den Titel von Tobias Teutemacher, der lustigerweise heute Gast ist, nämlich der Praxis-GOBD-Titel. Ich meine, der ist jetzt erst auch im Dezember erschienen, vor einem Monat. Genau. Deswegen natürlich top aktuell und hat dann auch alle Infos nochmal, die wir heute auch besprochen haben, drin.
Ja. Ja, damit sind wir dann am Ende der Sendung und bedanken uns bei unseren Gästen fürs Mitmachen und bei euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, wir freuen uns über Sternchen im Podcast-Player, bei YouTube oder wo auch immer ihr uns zuhört und natürlich auch auf Kommentare aller Art. Schreibt uns einfach an podcast@nwb.de. Die heutige Ausgabe der Steuerbar wurde präsentiert von BMD Kanzleisoftware, 100% digital. BMD ist euer Partner, wenn es um Digitalisierung und ganzheitliche Software für Kanzlei und Mandant geht. Digital, einfach, genial. So, ja, dann macht's gut und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Tschüss.